Einer für alle, jeder für jeden. An der Elbe wird's nichts anderes geben. Unsere Stadt, unser Verein. Union, nur du allein. Grün und Rot, ein Leben lang. In diesen Farben halten wir zusammen.
So, da sind wir wieder, der Union 1861 Podcast mit seiner 23. Aufnahme im zweiten Versuch. Es läuft heute mega und ihr hört mich schon wieder lachen, dass der Danny. Hallo Danny.
Hallo Sascha.
Hallo Danny, das war super wieder, was du hier gemacht hast. Ich sage jetzt einfach mal, du bist schuld.
Ja, gerne, kein Problem.
Das nehmen wir jetzt einfach mal so hin und wir schalten heute mal Weltpremiere für uns ganz weit weg, nämlich in die USA nach Oregon. Wobei, wir haben jetzt schon gehört, dass das, glaube ich, noch gar nicht Oregon ist, oder? Martin, hallo Martin Wierig, schön, dass du da bist.
Ja, viele Grüße aus Kalifornien, aus Santa Barbara.
So rum war es, siehst du. Aber es sind trotzdem irgendwie 8.500 Kilometer grob. Ich würde jetzt einfach mal die Karte so ein bisschen runterwandern. So schlimm ist das wahrscheinlich nicht. Ja. Oh Mann. Ja, Martin, wir haben es vorhin schon mal gesagt, wir sind ja eigentlich so eher so ein Fußball-Podcast, zumindest ist es unsere heimliche Liebe eher der Fußball, muss man ehrlicherweise sagen. Aber ich bin auch weit Sport interessiert. Und da wir ja auch alles so über den Verein versuchen zu bringen, was so interessant ist, haben wir uns dieses Jahr auch um den Sole Cup gekümmert und haben da im Vorfeld mit dem Organisator gesprochen und haben dann gedacht, ach, zum Sole Cup, da reden wir auch nochmal mit ein paar Athleten. Das war eine richtige Ente, da haben wir irgendwie an dem Tag gar nichts auf die Reihe gekriegt, das muss man mal so ganz ehrlicherweise sagen. Und dann haben wir irgendwann gedacht, Mensch, das Kindchen, das können wir so nicht stehen lassen. Und dann haben wir uns gedacht, jetzt schreiben wir den Martin Wierig mal an und horchen mal, ob er Interesse hat, mit uns mal ein kurzes Gespräch zu führen. Und so ist er nun heute hier.
Das war jetzt also die kurze Zusammenfassung von Aufnahme 1.
Genau, das war die kurze Zusammenfassung.
Sehr gut.
Ja, Martin, vielleicht für alle, die dich noch nicht kennen, vielleicht sagst du trotzdem noch mal ein paar Worte.
Ja, ich bin Diskuswerfer beim SC Magdeburg seit über 20 Jahren und habe dieses Jahr den Sole Cup gewonnen. War sehr schön für mich im Wohnzimmer den Sieg einzufahren und wie gesagt, es war auch ein wichtiger Meilenstein, dass ich jetzt auch hier bin in Kalifornien und mich auf die WM vorbereiten kann.
Ja, richtig cool. Also ich muss ja sagen, ich hatte dann das ja so ein bisschen danach verfolgt, so medial, und da war ja dann klar, okay, mit dem Sieg beim Sole Cup hast du ja die EM-Norm geschafft, aber es fehlten ja dann noch 24 Zentimeter, glaube ich, zur WM-Norm, ja?
Genau, 27 waren es.
Oder so rum.
Ja.
Mathe ist nicht meine Stärke. Aber was hat ja dann noch
über die Weltrangliste geworden.
Ja, genau. Aber es hat ja dann noch über die Weltrangliste geklappt, ja?
Genau, als 28. von 32 bin ich dann über die Weltrangliste reingerutscht und freue mich wahnsinnig, hier zu sein. Es ist meine 6. Weltmeisterschaft und
Wahnsinn.
Ja, schon was Tolles.
Aber, auf jeden Fall. Und dann ja auch so weit weg, ist ja auch immer mal was Besonderes, mal eine andere Ecke der Welt kennenzulernen. Oder warst du schon mal da vor Ort?
Ich war tatsächlich schon zweimal in Eugene, habe da auch schon zweimal eine Meeting hier mitgeworfen. Ist ein wahnsinnig tolles Stadion. Es macht richtig Spaß, da drinnen Diskus zu werfen. Deswegen ist die Vorfreude echt sehr groß.
Ja, das kann ich glauben.
Das
ist ja dann auch wirklich ein richtig gutes Jahr für dich, ja? So bisher?
Ja, bis jetzt läuft dann doch alles so, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich wollte unbedingt mich gern für beide Höhepunkte qualifizieren. Das hat jetzt geklappt und jetzt kann man das einfach auch ein Stück weit genießen, weil der Weg hierher war nicht so einfach. Mhm. Und wenn du als 28. reinkommst, hast du auch nicht so viel zu verlieren. Ich will da einfach einen guten Wettkampf machen und auf jeden Fall irgendwie ins Finale kommen.
Ja. Jetzt greifen wir jetzt hier mal ein kleines bisschen vor, weil das gerade so schön passt. Wer das live verfolgen will, das kommt auf jeden Fall in ARD oder ZDF, wo es genau ausgestrahlt wird, weiß ich jetzt nicht. Aber die Qualifikation ist auf jeden Fall am 18.07. Und wer dich da live sehen will am TV, der sollte früh aufstehen oder sich den Wecker rechtzeitig stellen, weil um 2.05 Uhr ist die erste Qualifikationsgruppe dran und um 3.03 Uhr unserer Zeit die zweite, wenn ich das richtig rausgesucht habe.
Ja, das kann durchaus passen, ja. Für uns ist es eigentlich cool, weil die Qualifikation am Nachmittag ist. Das ist nicht so oft, sondern eigentlich meistens früh. Ja, für euch in Deutschland ist es halt eine blöde Zeit, aber für uns.
Ja gut, ich meine, wichtiger ist es ja eigentlich auch für euch, dass es euch muss es ja da gut gehen und wenn ihr da einen Vorteil von habt oder das vielleicht besser auch in den Tagesablauf passt, dann ist das ja auch mal was. Von daher, für uns ist das ja, wenn es so weit weg ist, eigentlich eh fast egal, wann es ist, ja, weil man muss eh gucken, okay, dann muss ich halt nachts anfangen, irgendwas mir anzustellen. Das ist dann halt so, ja, wenn ich es wirklich sehen will, dann kriege ich das sicherlich auch hin.
Ja.
Okay, jetzt sind wir schon mal ein bisschen vorgeprescht. Ich würde aber noch mal zu was Neuem kommen, was wir so noch nicht gemacht haben. Und zwar habe ich mir ein paar Fragen überlegt und würde die dir in einer Schnellfragerunde stellen. Und zwar sind das 10 Fragen und du suchst dir einfach immer das raus, was besser zu dir passt. Und du darfst einmal auch beides wählen, wenn das für dich nicht anders möglich ist. So.
Sehr gut.
Die erste Frage ist, Training oder Wettkampf?
Wettkampf.
Kraft oder Ausdauer?
Kraft.
Radfahren oder Laufen?
Radfahren.
Wenn ich heute dir sage, du wirst bei der WM Dritter oder du gewinnst die EM in München, was würdest du auswählen?
Das ist schwer, aber ich würde die EM, den EM-Sieg wählen.
Alles klar. Und wenn du mal zu Hause oder mal weggehst, trinkst du da lieber einen Wein oder ein Bier?
Bier.
Hast du eine Lieblingssorte?
Ich trinke eigentlich alles, was so bayerisch ist. Das schmeckt mir ganz gut.
Okay. Wenn du mal mit deiner Familie oder so unterwegs bist, würdest du lieber einen Citytrip machen oder einen Strandurlaub buchen?
Lieber einen Strandurlaub.
Wenn du mal in Magdeburg weggehst, gehst du dann lieber in eine Bar oder besuchst du ein schönes Restaurant?
Lieber ein Restaurant.
Hast du einen Tipp in Magdeburg? Was gefällt dir besonders gut?
Ja, die Werfe essen sehr gerne Steaks, also kann ich sehr, sehr das Bralo-Haus am Domplatz empfehlen.
Ja,
mit dem
ja. Sehr gut. Wenn du, das war jetzt doof. Streaming oder Kino? Machen wir es ganz kurz.
Streaming.
Alles klar. Hast du irgendeine Serienempfehlung oder was hast du vielleicht zuletzt geschaut?
Ich finde die Serie Suits sehr gut und habe die auch letztens geschaut.
Ja, die ist wirklich gut. Die haben auch schon durchgeguckt, ich spoiler jetzt nicht.
Sehr gut. Wenn du in Magdeburg zu einem sportlichen Wettkampf nochmal außerhalb deiner eigenen gehen wollen würdest, würdest du lieber in die MDCC-Arena gehen oder in die GTEC-Arena?
Beides.
Okay, dann ist der Joker weg. Und die letzte Frage ist, Thuma Werfertag oder Schönebecker Solika?
Ja, eindeutig, ja. Schönebecker Solika.
Sehr richtige Antwort. Das wollte ich hören. Das wollte ich hören. Ich muss dir ehrlich gestehen, ich weiß gar nicht, wo Thum ist. Kannst du uns da aufklären?
Ja, das ist im Erzgebirge. Ist wirklich auch ein schöner Wettkampf, aber
okay.
Es kommt dann halt doch nicht ganz an Schönebeck ran.
Ja, zu Hause ist zu Hause, wa?
Ja.
Ich sag mal, die Saison, wir haben ja schon gesagt, war ziemlich erfolgreich. Du hast in Schönebeck gewonnen, du hast da eine gute Leistung abgeliefert. Du hast da auch noch nebenbei, in Anführungszeichen, den Deutschen Werfercup gewonnen, der dies Jahr das erste Mal ausgetragen ist oder ausgetragen wurde. Wie findest du das Format?
Ja, also grundsätzlich ist das eine gute Idee, weil man einfach die Top-Leute auch zusammenholt. Gibt natürlich hier und da immer noch mal ein paar Sachen, die, ja, wie soll ich das sagen? Also bei uns ist es ja schon so, dass wir jetzt nicht so viel Mega-Geld damit verdienen können. Und es ist halt irgendwie nicht zusätzliches, sondern irgendwie ein bisschen eine Vermischung. Und weil dann die Veranstalter vielleicht wissen, die Leute kommen, weil sie halt den Werfercup mitmachen wollen und dann gibt's halt da ein bisschen weniger, dafür kann man den Werfercup gewinnen, aber grundsätzlich ist das echt eine coole Sache, man hat sich da wirklich Gedanken gemacht und dadurch, dass es 5 Wettkämpfe sind, hat man einfach auch eine gewisse Vielfalt an Wettkämpfen, wo man dann die Normen werfen kann und das ist schon eine gute Sache.
Und vorher waren das einfach losgelöst voneinander Wettbewerbe, an denen man dann einfach teilnimmt, oder? Oder kamen da jetzt neue dazu, die jetzt einfach durch die es dann so ein Cup wurde? Oder wie der Solo Cup, den gibt es ja schon immer. Also schon immer nicht, aber schon ziemlich lange. Und der gehört jetzt einfach mit in diese Werfer-Cup-Reihe rein. Und die anderen Wettbewerbe, die da so waren, gab es die auch schon immer? Warst du da auch schon dabei? Oder sind die jetzt extra geschaffen worden?
Nee, die gab es eigentlich schon immer. Es ist halt aber so, dass beim normalen Leichtathletik-Meeting, wo jetzt nicht nur Wurf angeboten wird, wie beim Sole Cup, die Veranstalter halt auch schauen, welche Disziplinen nehmen wir mit rein, welche nicht. Und da ist es dann halt so, zum Beispiel in Rehling beim Pfingstsportfest, da war das dann in den letzten Jahren so, da waren wir mal mit drinne, mal waren wir nicht drinne und jetzt hat man halt eine feste Konstanz da, dass man einfach den Wettkampf, ja, dass das sicher ist, dass wir da mit drinne sind, wenn der Wurf Cup ist und das ist schon eine gute Sache, ja, dass dann einfach man Planungssicherheit hat.
Ja, ist für den Rhythmus finden und sowas wichtig, oder?
Ja, genau. Und man kann ja natürlich auch das Training dann ein bisschen besser steuern, wenn man weiß, an welchem Datum ist welcher Wettkampf. Das ist ja auch ganz, ganz wichtig dann im Verlauf der Saison.
Kümmerst du dich da selber drum, wo du hingehst? Oder hast du da einen Manager?
Ich habe eine Wettkampfmanagerin, die dann sozusagen die Angebote einholt, die halt auch international schaut, wo wird Diskus angeboten und die dann den Kontakt herstellt und mich sozusagen auch für den Wettkampf dann anmeldet.
Und jetzt meine Frage, du sagtest ja, das Training drauf ausrichten. Wie muss man sich das vorstellen? Wird dann die Trainingsintensität erhöht? Also trainierst du dann öfter, trainierst du mehr oder trainierst du anders? Lass uns da mal so ein bisschen Einblick kriegen, wie so dein Tag abläuft vor einem Wettbewerb, außerhalb von Wettbewerben.
Ja, genau, das ist der große Unterschied. Also wenn man in einer Wettkampfsaison ist, trainiert man eigentlich nicht mehr so viel, weil man natürlich topfit zum Wettkampf anreisen möchte. Und wenn man halt dann wieder mal ein, zwei Wochen Luft hat, dann erhöht man wieder die Intensität, um einfach diese Form auch über längere Zeit dann aufrechtzuerhalten. Weil solange wie die Wettkämpfe nacheinander sind, ist es eigentlich mehr so eine Form halten, weil man halt das, was man sich über Monate antrainiert hat, das versucht man dann einfach über einen längeren Zeitraum aufrechtzuerhalten. Und da sind diese Zwischentrainingseinheiten, wenn jetzt mal kein Wettkampf ist, auch sehr, sehr wichtig, damit man da keinen zu starken Abfall hat.
Und wie oft trainierst du außerhalb Wettkampfphase und während der Wettkampfphase? Wenn man so ein Gefühl kriegt?
Ja, also ich trainiere außerhalb der Wettkampfphasen so zwischen 8 bis 10 Einheiten vom Montag bis Freitag und meistens habe ich dann ja ab und zu auch mal am Samstag Training, aber eigentlich sind das die 5 Trainingstage und wenn man in der Wettkampfsaison ist, dann sind es halt vielleicht mal 1, 2 Einheiten weniger. Dafür hat man dann aber am Wochenende den Wettkampf, sodass sich das von den Einheiten dann auch wieder ausgleicht. Ja.
Okay, was heißt Einheit? Sind das dann 45 Minuten oder ist das
ja,
dann schon eine Anzahl
also
an Übungen?
So meistens so circa 2 Stunden pro Trainingseinheit. Ja, also das Doppeleinheit hast dann im Tag, dann hast du halt 4 Stunden Training, eventuell noch eine Stunde Physiotherapie etc. Es ist dann schon, also wenn man 2 Trainingseinheiten am Tag hat, dann ist der Tag eigentlich trotzdem auch gelaufen. Das Schöne ist, du bist halt zur Mittagspause mal 2, 3 Stunden zu Hause, um einfach zu regenerieren, zu essen und das ist sicherlich der große Vorteil am Sport. Aber dafür musst du dann halt in den 4 Stunden auch immer 100% irgendwie da sein.
Das ist bei mir auch schon immer schwer. also dieser Wettkampfkalender, ja, also jetzt gerade hier mit dem Werfercup bis hin zur EM, das war ja auch ein ziemlich voller Zeitraum jetzt so über Pfingsten durch bis jetzt quasi, ja? Oder kommt einem das nur so vor?
Also das war ein relativ voller Block mit den 5 Wettkämpfen. Also ich habe zum Beispiel auch gegen Rehlingen entschieden, weil von den 5 Wettkämpfen nur die besten 3 in die Wertung kommen. Und das war für mich halt so der Reisestress. Ich wollte lieber wirklich dann Schönebeck vorbereiten. Weil man in Schönebeck weiß, man hat gute Bedingungen. Ich brauchte noch eine Norm. Und in Rehling am Ende alles richtig gemacht. Da hat es geregnet. Ja. Da hätte man keine Norm werfen können. Du sitzt halt für 10, 12 Stunden im Auto. Ja. Was jetzt für die Schnellkraftfähigkeit der Beine auch nicht so unbedingt förderlich.
Nee, das ist gut. Absolut nicht. Sein, du hast so ein Fred Feuerstein-Auto.
Oh, krass. Ja, ich glaube, dann ist ja auch ziemlich viel von dir abgefallen in dem Moment, wo du jetzt in Schönebeck wusstest, okay, ich habe die EM-Norm schon mal erreicht, nehme ich mal an. Und dann ging es weiter zur deutschen Meisterschaft jetzt dann in Berlin. Da müssen wir auch nochmal herzlichen Glückwunsch sagen, weil die hast du ja dann auch noch gleich mitgenommen und dir gedacht, ey, warum nicht, da wäre ich gleich mal das zweite Mal deutscher Meister. Ja, läuft gut.
Ja. Naja. Ja, vielen Dank. Glückwunsch. Es war tatsächlich auch ein schwerer Weg, weil nach Schönebeck habe ich mich natürlich auf der einen Seite gefreut, auf der anderen Seite wusste ich auch, 27 Zentimeter fehlen halt noch. Ja. Und gar nicht so eine gute Vorbereitung auf die deutschen Meisterschaften gemacht, weil ich dann wirklich in den 16 Tagen bis zu den deutschen Meisterschaften 5 Wettkämpfe gemacht habe. Einfach noch die Norm zu schaffen, also so im 3-Tage-Rhythmus, und das ist natürlich ja nicht das, was man eigentlich vor einer Meisterschaft macht. Da bereitet man sich eigentlich nochmal vor, will noch mal ein bisschen trainieren. Das konnte ich nicht, und deswegen war das ja umso cooler, dass das geklappt hat mit dem 2. deutschen Meistertitel. Da ist mir dann wirklich ein Stein vom Herzen gefallen, weil sich da dann auch schon angedeutet hat, dass es eventuell mit Eugene gut aussieht.
Die deutschen Meisterschaften fanden ja auch im Rahmen von diesem Finals jetzt statt. Also da haben ja ganz viele deutsche Meisterschaften in der Woche in Berlin stattgefunden und an dem Wochenende. Wie findest du das Format? Das gibt es ja auch noch nicht so lange.
Genau, also wir hatten das 2019 das erste Mal. Da fand ich es eigentlich ganz cool irgendwie. Du hattest eine relativ hohe Medienpräsenz. Es wurde viel übertragen. Und das Stadion war eigentlich auch gut besucht. Irgendwie, aus welchem Grund auch immer, war das dieses Jahr anders. Ja? Also irgendwie war dieses Riesenstadion recht leer. Und war dann einfach ein bisschen schade für uns. Ich meine, es kam natürlich auch noch dazu, dass, glaube ich, gefühlt 35 Grad irgendwie im Schatten waren. Und die Leute sicherlich gedacht haben, boah, da kann ich mir vielleicht auch was Schöneres vorstellen, irgendwie am See zu liegen oder irgendwas anderes zu machen. Das war einfach ein bisschen schade, dass das Stadion recht leer war. Aber grundsätzlich finde ich das eigentlich ganz cool, weil wir einfach da dann doch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen. Ja.
Ich hatte das auch so ein bisschen gehört und gesehen, dass das ziemlich leer war. Ich wollte das auch ein bisschen fragen. Glaubst du, müsste man da als DLV was in der Vermarktung anders machen? An Preisen wird es ja nicht gelegen haben, nehme ich mal an, oder?
Ja, also die Preise waren, denke ich, in Ordnung. Man muss halt sagen, dass das Olympiastadion vielleicht einfach ein Tucken zu groß ist für deutsche Meisterschaften. Da sind halt so die Stadien in Braunschweig, in Kassel, ich glaube nächstes Jahr ist dann Kassel, die so, ja, ich sag mal zwischen 15.000 und 25.000 Leute fassen. Die sind da einfach prädestiniert dafür als ein 70.000 Leute Stadion. So, das vollzukriegen ist auch bei wirklich gutem Verkauf echt schwierig. Deswegen denke ich, ist es besser, wenn man vielleicht die kleineren Stadien dann da bevorzugt für deutsche Meisterschaften. Obwohl ich sagen muss, das Berliner Olympiastadion liegt mir ganz gut. Ja, da bin ich zweimal deutscher Meister.
DM jetzt nur noch in Berlin. Nichts anderes mehr.
Ja, gut, dann.
Ja, das ist wirklich auch interessant, dass das sich dann immer so ein bisschen
schließt,
der Kreis. Ja, erste Mal da gewonnen, dann jetzt wieder. Ja, wo es ja nicht so gut geklappt hat, war ja dann im EM-Jahr damals, ja, als 2019 war ja auch die EM in Berlin, glaube ich, oder? Ist das 19? Ah, oder 18 schon. Da warst du, glaube ich, 18. nicht qualifiziert in den letzten Jahren. Also, du warst ja eigentlich fast überall dabei, aber da hat es nicht geklappt. Ja,
genau, deswegen umso größer ist die Freude, dass es dieses Jahr geklappt hat, weil jetzt halt vorher zweimal nicht geklappt hat. Zweimal mit Berlin. 2009 war ich noch ein bisschen zu jung für die WM. Und 2018 bin ich dann halt als Vierter zwar mit Norm, aber da nur drei Starter starten können, dann leider rausgeflogen. Und ja, jetzt freue ich mich einfach, dass ich das auch von meiner To-Do-Liste abstreichen kann.
Ja. So ein Heim. Das ist ja auch, egal wo man hinhört, haben ja viele Sportler auch so ein bisschen diesen Spagat so ein bisschen gefürchtet, ja. So, wer will vielleicht eher nach Amerika zu den Weltmeisterschaften fahren, wer will lieber die EM machen. Du hast dich jetzt ja für beides qualifiziert und startest ja auch bei beiden. Ist das für einen Werfer einfacher als für einen Läufer? Also ich meine, Marathonläufer, ja okay, das sehe ich ein, das kenne ich jetzt selber ein bisschen, aber so alle anderen Sportarten, ist das für Werfer einfacher?
Ja, das denke ich schon. Ich meine, wir reisen ja auch zu Meetings ins außereuropäische Ausland, sage ich mal. Das machen wir ja auch teilweise sogar auch im Wochenrhythmus, wenn's halt irgendwie gerade der Terminkalender hergibt. Von daher ist das schon ein bisschen einfacher wegzustecken als natürlich ein Läufer, der dann eine Langstrecke läuft oder Gerade bei Marathon ist es, glaube ich, sogar unmöglich. Also die mussten sich, glaube ich, entscheiden, ob sie zur WM fahren oder zur EM. Und ja, da ist natürlich auch einfach die Sache, dass man bei der EM einfach mehr Chancen hat. Ja. Und bei uns ist halt bei der WM, ich wage mal die Prognose, dass bei der WM die gleichen drei, vier vorne sind wie bei der EM. Von daher ist das für uns dann ein bisschen anders. Aber für uns, glaube ich, stand für alle Diskuswerfer stand nie im Raum, nur eins von beiden zu machen, weil wir irgendwie relativ früh uns klar war, die drei, die sich für die WM qualifizieren, die sind relativ wahrscheinlich auch bei der EM, weil keiner sagt, wir machen nur das eine.
Jetzt hast du es schon gesagt, ihr seid drei deutsche Diskuswerfer, ja?
Ja.
Und ihr seid jetzt auch, seid ihr jetzt alle zusammen in dieses Trainingslager gefahren? Wird das dann vom DLV organisiert? Wie läuft das jetzt so im Vorfeld ab?
Ja, genau, das ist jetzt eine zentrale Maßnahme. Es kommen aber die Leute, je nachdem, wann der WM-Start ist, gestaffelt an. Wir waren in der dritten Reisegruppe, sage ich mal. Der eine Diskuswerfer, ja, der war jetzt leider gesundheitlich das leidige Thema Corona. Dann gebeutelt, der kommt jetzt halt ein bisschen später. Ansonsten wären wir aber zeitgleich hier gewesen und trainieren dann hier halt auch zusammen. Und es ist eigentlich auch eine schöne Sache. Mein Vereins- und Trainingskollege, der ist halt schon mit hier, Henrik. Der andere kommt aus Völpke, trainiert zwar mittlerweile in Berlin. Also wir sind da drei cool. Sachsen-Anhaltiner, die richtig die deutschen cool. Mann hochhalten.
Richtig cool. Das ist mega. Worauf wird jetzt so bei euch speziell jetzt in dem Trainingslager nochmal so Wert gelegt? Was macht ihr da jetzt so aktuell?
Ja, erstmal schaut man natürlich, wie verträgt der Körper die Anpassung. Danach wird auch erstmal die Trainingsbelastung gesteuert. Also die ersten Tage waren jetzt wirklich erstaunlich gut. Ich denke, wir hatten zeitlich gesehen einen sehr guten Flug. Du musst halt, wenn du Richtung Westen reist, einfach durchziehen. Du musst wach bleiben, darfst wenig schlafen und dann halt abends irgendwie tot ins Bett fallen, damit du dann einigermaßen im Rhythmus bist. Und, das haben wir ganz gut geklappt, ganz gut gemacht. Und da waren die ersten Trainingseinheiten jetzt doch ganz gut und besser, als wir vielleicht selbst gedacht haben. Und das freut mich natürlich, weil umso schneller kannst du nochmal ein bisschen die Intensität steigern. Und wenn wir dann am 14. nach Eugene fliegen, dann passiert ja nicht mehr viel. Dann ist wirklich noch ein, zwei Einheiten, eine Krafteinheit, eine Wurfeinheit. Und dann muss das Ding irgendwie fliegen.
Ja, und möglichst weit.
Genau. Ja. Da drücken wir dir auf jeden Fall die Daumen. Ich glaube, dieses Jahr geht irgendwie was. Definitiv. Du hast so ein gutes Jahr, das wird schon irgendwie wird das schon gut ausgehen, nehme ich mal an.
Aber wir wollen keinen Druck aufbauen.
Na, also du, von uns kannst du ja auch erwarten. Also, mein Gott, ob wir da jetzt was sagen oder nicht, ist ja egal. Kannst du uns nochmal kurz erklären, wie das mit dieser Weltrangliste funktioniert? Weil ich habe das so ein bisschen rausgesucht über die Seite und da sind das ja, wird ja dann die Meterzahl irgendwie in Punkte umgerechnet oder so. Und da steht ja sogar drin auf der internationalen Leichtathletik-Seite, da, wo das bekannt gegeben wurde, dass du dich in Schönebeck qualifiziert hast. Das fand ich natürlich auch besonders toll mit deinem Wurf. Oder werden da mehrere zusammengenommen? Kannst du das vielleicht kurz mal erklären?
Ja, genau. Also am Ende werden die 5 besten Wettkämpfer genommen. Mhm. Und die Weite wird ganz normal anhand der 10-Kampftabelle.
Okay.
Dafür gibt es dann Punkte und dann werden die Meetings, wo man diese Leistung geworfen hat, die werden auch noch kategorisiert. Das bedeutet, man bekommt dann nochmal Zusatzpunkte. Und je wichtiger der Wettkampf ist, umso mehr Zusatzpunkte bekommt man. Schönebeck war jetzt halt die Weite sehr gut, da habe ich relativ viele Weitenpunkte bekommen, ist aber von der Kategorie her nicht so hoch angesiedelt, da habe ich glaube ich dann 15 Punkte bekommen für den Sieg und zum Bereich für den Meistertitel habe ich halt 100 Punkte bekommen für den Sieg.
War das auch besonders wichtig, ja.
Genau, und krass. Die 100 Punkte, da müsste man glaube ich in Schönebeck 69 Meter werfen, um dann am Ende die gleiche Punktzahl zu bekommen, wie jetzt bei den Meisterschaften mit 64. So funktioniert das mit den anderen 3 Wettkämpfen auch und dann gibt es halt einen Durchschnitt und wenn du dann unter den ersten 32 bist, dann wirst du halt noch eingeladen von der IAAF.
Okay, also es gibt Punkte für die Weite und für die Platzierung quasi.
Genau, ja.
Okay, und dann ist mir auch klar, warum die Wichtung des Wettbewerbs eine Rolle spielt bei der Platzierung, nicht bei der Weite.
Genau, ja.
Ja, okay. Ja, gut, jetzt habe ich es auch verstanden.
Ich wollte noch mal was wollte ich denn jetzt fragen? Siehst du, jetzt bin ich kurz raus, Danny.
Ja, jetzt haben wir Sascha verwirrt.
Ach Mann, nee, ich wollte eigentlich nochmal so, um das mal so ein bisschen ins Verhältnis, was habe ich vorhin beim Sole Cup vergessen? Beim Sole Cup, ich bringe noch mal ganz kurz zurück, weil es mir wichtig ist. Da wurde ja bei dem U20-Wettkampf hat ja der Mika Sosna da einen Weltrekord geworfen in dieser Altersklasse. Der wirft ja da auch mit einem dann noch ein bisschen geringeren Gewicht in der Altersklasse, ja?
Ja.
Habe ich das richtig rausgefunden? Ja, gut. Kannst du das ungefähr sagen, was das ausmacht in der Weite, wenn der 250 Gramm weniger wiegt als der, den du nutzt?
Also man muss erstmal sagen, dass die Jungs da vorne, also das ist ja nicht nur Mika, sondern auch der Magnus Karges und Steven Richter, die da abreisen, das ist schon echt, echt bemerkenswert. Und im Normalfall kannst du wirklich mit 71 Meter kannst du schon 65 Meter mit dem Zweier werfen. Das ist einfach so.
Okay.
Deswegen ist es sehr, sehr spannend, was mit den Jungs so in den nächsten Jahren passiert. Die kommen jetzt, glaube ich, alle 3 im nächsten Jahr dann auch, sage ich mal, zu den Erwachsenen in den Kader. Und da wird es dann schon interessant, wenn da nochmal so 3 Raketen dazukommen. Da müssen wir uns alle, glaube ich, dann vielleicht sogar dieses Jahr schon strecken. Die sind natürlich hungrig, die wollen uns zeigen, dass da eine neue Generation kommt und auf jeden Fall eine Riesenleistung, also 71 Meter ist wirklich, wirklich, wirklich irre und für einen deutschen Diskuswurf kann es am Ende nur gut sein, dass wir so viele gute Leute haben.
Ja. Definitiv.
Sag mal, es ist ja auch nach wie vor so, dass wir in diesen Technikdisziplinen auch immer wieder wen dabei haben, egal ob im Speer, in der Kugel, bei den Männern wie bei den Frauen. Wir haben ja immer Leute dabei gehabt in den letzten, weiß ich nicht, 20, 30 Jahren, die immer auch Weltspitze mit waren, ja. Hast du eine Ahnung, woran das liegt? Liegt das einfach an diesen Technikdisziplinen, dass das ein bisschen für uns einfacher ist, weil wir, weiß ich nicht, technisch einfach besser sind? So, ich hatte mal gehört, du machst ja auch so mit Leipzig, mit so einem Institut da oder mit der Uni da so Tests und sowas. Hängt das damit zusammen, deiner Meinung nach? Oder ist die Nachwuchsförderung da einfach besser bei uns? Kannst du das einschätzen? Oder
hast du
da eine Idee, woran das liegt?
Also ich denke, wir haben sehr, sehr lange auch von dem Know-how auch von den älteren Trainern profitiert. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass es immer weniger wird, leider. Also die Talente, die kommen, die werden halt wirklich, wirklich weniger. Im Diskuswurf dieses Jahr ist es natürlich nochmal eine absolute Ausnahme, so, aber im Querschnitt wird es halt immer schwerer. Und da muss man halt auch aufpassen, weil die anderen Nationen einfach ja da wahnsinnig im Know-how und so aufgeholt haben und auch teilweise andere finanzielle Möglichkeiten haben, was so Trainings und Betreuung am Mann so. Ja, da investieren die vielleicht sogar noch früher ein bisschen mehr, um die Leute dann wirklich in die Spitze zu bekommen. Und bei uns ist es halt wirklich so, wir haben eine sehr, sehr gute Förderung, was die Spitze angeht. Und im Nachwuchs ist es vielleicht manchmal noch ein bisschen ausbaufähig. Mhm.
Würde da, ich meine, was bei uns auch jahrelang schon immer in der Diskussion war, mal sich wieder für Olympia zu bewerben, das hat ja in England zum Beispiel auch einen Riesenboom ausgemacht mit 2012 London, würde sowas wahrscheinlich dann auch nochmal hilfreich sein, ja? Dass einfach wieder ein bisschen mehr Geld in alles reinfließt und man einfach mit Macht vielleicht auch mal sagt, jetzt müssen wir hier mal wieder gucken. Zumindest ja. Meine Meinung, dass das vielleicht helfen würde.
Ja, genau, auf jeden Fall, weil dadurch entsteht dann wieder ein Boom, es entstehen vielleicht auch wieder so neue Gesichter in der Leichtathletik. Ist es halt so, wir haben, glaube ich, ganz, ganz lange so von, also gerade wir Diskuswerfer von Robert Harting profitiert als das Gesicht der deutschen Leichtathletik. Und davon braucht man halt einfach vielleicht 2, 3, um einfach diese Sportart präsent zu halten, ja, gibt's ja einen Haufen Beispiele auch in anderen Sportarten irgendwie gefühlt. Ja, also bei mir war es so, jemand, der jetzt sich nicht so mega mit Turnen so beschäftigt hat, da kannte trotzdem jeder Fabian Hambüchen, so, und so war das dann irgendwie mit dem Weltrekord schwimmen bei Paul Biedermann und Britta Steffen, so. Wenn man einfach Gesichter hat, dann gucken die Leute hin, dann kriegt man auch die Kinder wieder begeistert, weil die dann irgendwie sehen, dass es cool ist. Und da brauchen wir einfach mehr Leute, um einfach diesen Stellenwert nicht zu verlieren.
Ja gut, ich sag mal, mit euch einer Olympiamedaille, da macht sich die PR ja mehr oder weniger von alleine, ja. Ich sag mal, jetzt ist ja eigentlich die große Kunst, wenn das nicht gelingt, trotzdem präsent zu sein und immer wieder das Interesse der Leute zu wecken.
Ja. Genau, ja, und auch die Wettkampfformate einfach vielleicht cooler zu gestalten, moderner zu gestalten. Da gibt es sicherlich auch ein bisschen Steigerungspotenzial. Weil natürlich sich die Jugend und so halt einfach verändert hat, ja. Das ist alles digitaler, alles moderner und das ist vielleicht auch ein Punkt.
Ja. Aber das merkt man halt in jeder Sportart. Also ich war letztens vor 3 Monaten inzwischen auf der Präsidiumssitzung da wurden dann auch die Mitgliederzahlen besprochen und nahezu jeder Abteilung ist das rückläufig, ja. Ich meine, die aktuelle Corona-Phase oder die letzten 2 Jahre davon, die haben ja auch nicht gerade förderlich dazu beigetragen, Sport zu treiben, ja. Definitiv. Jeder saß zu Hause, jeder hat gedaddelt, Fernsehen geguckt, gestreamt, was weiß ich. Das macht ja auch Spaß, ne? So ist es ja nicht. Ja, da muss jetzt natürlich ein bisschen was passieren. Da würde, Sascha, bin ich bei dir, natürlich auch so eine Heim-Olympiade schon extrem zu beitragen. Ja?
Ja, definitiv.
Ja, aber da wird dann investiert in dem Moment.
Ja, aber ich dachte mal, man hat es ja gesehen, egal welches Ausrichterstädtchen sich da positioniert hat, ob es Hamburg war, ob das Leipzig war oder auch Winter mit München, es hat ja immer nie funktioniert, weil dann auch immer die Bevölkerung dagegen war oder halt Finanzierungssachen dann nicht so waren. Das sind ja auch viele Gründe und vielschichtige Gründe, warum das halt auch nicht bei uns stattfindet im Moment. Ja. Vielleicht machen wir nochmal einen ganz kurzen Bogen. Wie gesagt, du bist ja jetzt dann in Amerika. Der Wettkampf ist dann am 20. 18. auch 3.33 Uhr unserer Zeit. Und wenn der vorbei ist, wann geht es dann für dich zurück nach Europa?
Am 22. glaube ich, lande ich schon wieder in Frankfurt. Das ist natürlich dem geschuldet, dass man ja noch einen Höhepunkt vor der Tür hat. Ansonsten hat man da schon noch ein bisschen mehr Zeit. Aber dadurch, dass wir wirklich dann mit wieder zurück mit der Rückreise und wieder Anpassung noch ein bisschen zu tun haben, versucht man natürlich so schnell wie möglich von der WM dann halt abzureisen. Ist ein bisschen schade, weil man dann nicht so viel mitbekommt, aber ja, ich denke, alle deutschen Athleten, die wollen optimal und so gut es geht in München sein und diese Atmosphäre genießen und alles dafür tun und dort in Topform zu sein. Deswegen ist das schon normal, dass man dann einfach relativ zeitig nach München wieder zurückreist.
Ich meine, es ist ja auch immer noch nach wie vor alles Corona geschuldet, dass jetzt diese Wettkämpfe so kurz hintereinander stattfinden. Man hat ja die WM quasi einfach so reingepresst, weil da halt dieses Zeitfenster war. Und das nochmal für die, die vielleicht nicht so bewandert sind, die hätte eigentlich letztes Jahr stattfinden sollen. Und darum ist das halt mit der EM so ein bisschen kompliziert. Die geht dann, die Qualifikation am 17.8. los. Das ist dann zu einer etwas für uns freundlicheren Zeit. 12.20 Uhr oder 13.35 Uhr kann man dich dann da sehen in Gruppe A oder Gruppe B. Wird das noch ausgelost? Steht das schon fest? Wie läuft das ab? Ganz kurz vielleicht.
Ja, wie das tatsächlich ausgelost wird, das weiß ich auch nicht. Für uns ist es halt so, wir bekommen das eigentlich einen Tag vorher. Wissen wir, ob wir in Gruppe A oder Gruppe B sind. Hat beides Vor- und Nachteile, je nachdem, zu welcher Uhrzeit das ist. In der B-Gruppe ist es halt immer ein bisschen besser, weil man einfach weiß, wie weit haben die Ersten da schon geworfen, was braucht man ungefähr fürs Finale, ist vielleicht ein bisschen besser. In Doha war ich halt in der A-Gruppe und musste mir dann irgendwie eine gute Stunde auf der Tribüne angucken, ob es denn reicht oder nicht. Und
ja.
Ärgerlich.
Das war auf jeden Fall eine harte Stunde, weil ich bin eigentlich aus dem Wettkampf raus und habe dann so gedacht, das muss eigentlich reichen. Und dann fingen die im ersten Versuch alle schon an, irgendwie weiterzuwerfen als ich. Und dann irgendwie am Ende war ich Elfter. Aber dadurch, dass nach dem ersten Versuch war ich schon Zehnter. Und da habe ich schon gedacht, das darf doch nicht wahr sein. Und dann sich halt die zwei Versuche, die man dann noch zuguckt, das ist dann schon nervlich relativ aufregend.
Ja, das glaube ich.
Ja, das glaube ich. Und wenn du jetzt im zweiten Durchgang bist, guckst du dir dann auch die Ergebnisse vom ersten an oder fokussierst du dich einfach auf dich selber und sagst, ich mache mein Ding, egal was die anderen getan haben?
Nee, also ich gucke schon. Also das ist auch meistens gar nicht so zu vermeiden, weil es wird dann auch nochmal auf der Anzeigetafel angezeigt, wenn man ins Stadion kommt, wie waren die Ergebnisse bei den anderen. Guckt man schon hin und meistens orientiert man sich so an Platz 5, 6 in der ersten Gruppe. So, und wenn man da weiter wirft als die, dann ist das schon relativ wahrscheinlich, dass man dann auch im Finale ist.
Okay. Was geht denn in so einem Profikopf vor, wenn du jetzt merkst, oh, erster Versuch, war nichts, zweiter auch nicht, wirst du da nervös? Hast du da inzwischen einfach auch die Erfahrung, dass du sagst, das juckt dich überhaupt nicht? Was geht da so in einem vor?
Nee, also man gerade bei diesen Wettkämpfen, da steigt natürlich die Anspannung, da muss man halt auch schauen, dass man damit irgendwie zurechtkommt. Das ist wirklich eine riesen Herausforderung. Und bei mir war es auch so, in der Vergangenheit hatte ich das auch schon ein, zwei Mal und ja, ich weiß gar nicht, ob es dann beim dritten Versuch geklappt hat. Also man versucht schon irgendwie den ersten zwar schon voll zu werfen, aber da ist halt wichtig, erstmal einen stehen zu haben, einen guten Versuch, dass man eine Weite hat und dann kann man da die nächsten Versuche ein bisschen drauf aufbauen. Deswegen, also der erste Versuch ist schon auch wichtig. Und wenn die ersten zwei ungültig sind, ist es echt schwierig, das dann noch zu gucken.
Da leidet man ja auch richtig mit am Fernseher, wenn man das so mitkriegt und dann so denkt, oh shit, jetzt ist das so, bist du so weit gekommen und dann stehst du da und merkst, es reicht dann vielleicht doch nicht. Aber, also wir wünschen
Glaubst dir da du aber, dass die Erfahrung da auch eine Rolle spielt?
Ja.
Weil wir hatten es ja vorhin, dass da die jungen Wilden jetzt langsam nachrücken, die natürlich, ich sag mal, rein physiologisch, bis ich jetzt nicht falsch verstehe, um Gottes Willen, du bist mehr als topfit, aber rein, habe ich in der Schule gelernt, rein physiologisch ist ja das Alter Anfang 20 ja das sportlich gesehen ideale Alter, aber da fehlt vielleicht an der einen oder anderen Stelle psychisch einfach was, weil man diesen Druck so nicht kennt. Also siehst du dich da jetzt dahingehend dann im Vorteil oder spielt das eigentlich eher weniger eine Rolle?
Doch, also ich habe das auch natürlich über die Jahre gesehen, dass das schon auch ein Prozess ist, ein Entwicklungsprozess, den man über die Jahre halt hat und man hat dann einfach ja, Erfahrungswerte, auf die man irgendwie zurückgreifen kann, ja, weil man vielleicht schon mal in der Situation war und man weiß, alles klar, man muss einfach bei sich bleiben, man muss versuchen, seine Technik irgendwie abzurufen und gar nicht so drüber nachdenken über das, was du eh nicht mehr ändern kannst, ja, weil wenn die zwei Versuche ungültig sind, da kannst du drüber nachdenken, wie du willst, das bringt dich aber halt nicht wirklich weiter, ja, sondern du musst dann halt den nächsten Versuch so optimal wie möglich gestalten, dich da in der Zeit dazwischen gut vorbereiten, vielleicht auch nochmal irgendwie einen Reset-Knopf finden, um nochmal im Kopf auch nochmal neu zu starten. Ja, da denke ich schon, dass erfahrene Athleten da einfach ein größeres Repertoire haben, was sie dann so abrufen können.
Okay. Kann ich aus dem Fußball bestätigen.
Sehr gut. Das war jetzt das Wort zum Sonntag.
Ich wollte auch noch mal was beitragen.
Nein, alles gut. Nochmal, vielleicht noch einen kurzen Abbinder Richtung München und dann musst du ja auch gleich zum Essen, das haben wir ja so besprochen. Macht ihr da vorher auch nochmal so eine Art Trainingslager oder geht es dann gleich von aus der Heimat dann nach München? Wie läuft das ab?
Ja, es gibt grundsätzlich sogar zwei, die angeboten werden, zwei Trainingslager. Das eine wäre in Südtirol, in Latsch. Da habe ich mich dagegen entschieden, weil man natürlich auch viel von zu Hause weg ist, sind Sommerferien. Ich habe einen Sohn, der zur Schule geht und so ein bisschen einfach Zeit mit ihm ist mir schon sehr, sehr wichtig. Deswegen habe ich mich gegen Latsch entschieden, aber wir reisen dann am 10.8. nach Erding und das ist eigentlich so vergleichbar mit dem, was jetzt hier ist. Also das ist dann so ein Pre-Camp und da trifft sich eigentlich auch fast die ganze Mannschaft, sicherlich auch wieder ein bisschen gestaffelt, je nachdem, wann man dann dran ist in München, aber da kommen dann schon relativ viele Athleten zusammen und da stimmt man sich dann als Mannschaft auch nochmal ein und lernt sich auch nochmal kennen. Weil da kommen auch nochmal ein paar Leute dazu, die vielleicht noch gar nicht so viele Einsätze hatten, vielleicht auch gar keinen. Und das ist immer ganz, ganz cool, wenn man die Leute vorab schon mal kennenlernt.
Ja, glaube ich.
Okay. Ja, das mit den Reisen ist natürlich mit Familie schon nicht ohne, ja. Das kann ich mir gut vorstellen. Aber im Winter ist ja, glaube ich, nicht ganz so viel los.
Naja, da geht es ja auch runter, oder? Also zumindest so Vorbereitung geht ja dann wahrscheinlich wieder los in den wärmeren Regionen, macht da wahrscheinlich ein Trainingslager, oder?
Normalfall, ja, sicherlich, aber das ist gerade noch echt weit weg.
Also ja, ja.
Erstmal die WM, dann kommt die EM, dann kommt erstmal der wohlverdiente Urlaub und dann irgendwann im Oktober wieder los. Und also ich habe da jetzt gute Erfahrungen in diesem Jahr gemacht, auch im Winter schon mal ein Klimatrainingslager zu machen. Ich war dann auf Teneriffa 2 Wochen und das werde ich auch dieses Jahr oder zur nächsten Saison dann auch wieder machen, weil es echt sich bewährt hat.
Okay. Dann vielleicht noch eine letzte Frage in Richtung deiner Zukunft. Ich meine, das klingt jetzt so sehr nach, ich mache dann doch noch weiter. Hast du dich da jetzt schon final entschieden oder ist das noch, lässt du das noch auf dich zukommen?
Ja, also ist dann die Premiere, aber mache ich sehr gerne bei euch. Ja. Ich werde nächstes Jahr noch den Diskus in die Hand nehmen und
sehr gut.
Es gibt auf jeden Fall noch eine Auflage, Sessole-Cups mit mir. Das ist schon mal.
Yay. Da werden wir uns dann auch in erste Reihe stellen, dass wir dann gleich eine Stimme vor Ort von dir kriegen.
Wir schnappen uns einfach so eine Presseweste, damit ist das vielleicht etwas leichter.
Nächstes Jahr sind wir besser vorbereitet, das passiert uns nicht nochmal.
Nächstes Jahr habe ich auch nicht Geburtstag, da ist vielleicht auch noch mal ein bisschen weniger.
Sehr gut. Okay, dann Martin, dann danken wir dir sehr für deine Zeit. Es hat uns sehr viel Spaß gemacht, dass das jetzt hier heute geklappt hat. Und wir wünschen dir ganz, ganz viel Erfolg jetzt erstmal in Amerika und dann natürlich auch bei der Heim-EM. Und ich meine, du hast es ja schon gesagt, das Feld ist ähnlich, weil natürlich dann bloß die Außereuropäer, sage ich jetzt mal, wegfallen. Aber die starken Europäer sind ja doch auch in der Weltspitze vertreten. Aber wir wünschen dir da, wie gesagt, viel Erfolg und vielleicht rutscht ja nochmal so richtig einer raus, dass du vielleicht mal eine Bestweite woanders noch stehen hast als in Schönebeck. Ja, ich glaube, deine persönliche Bestweite hast du auch in Schönebeck geworfen, wenn ich richtig bin.
Genau, 2012.
Genau. Ja. Genau, und dann wünschen wir dir einfach, dass da jetzt 2022 München steht und dann wird das vielleicht nochmal was richtig Großes.
Ja, cool. Okay. Auf jeden Fall.
Vielen Dank, Martin. Ja, alles Gute.
Jo. Danke.
Vielen Ciao. Dank.
Ciao.
Mach's gut. Tschüss. Gim, gim, gim.
So, ihr dachtet, der Podcast ist schon vorbei, aber ja, hier ist der Sascha nochmal. Und ich würde euch gerne nochmal zwei, drei Sachen zum Sole Cup sagen. Wie gesagt, wir hatten eigentlich die Idee, beim Sole Cup ziemlich viele Interviews zu führen, haben uns darauf auch ein bisschen vorbereitet. Aber wie es manchmal so ist, wenn man dann live irgendwo steht und abliefern soll, dann klappt auch mal manche Sachen nicht so wie gedacht. Und das war an dem Tag der Fall. Wir haben es leider nicht hingekriegt, außer drei kleinen Schnipseln euch was mitzubringen. Darum haben wir auch den Martin nochmal extra angefragt und wie erwähnt das Interview bekommen. Ihr habt es ja gerade gehört. Ich denke, es ist sehr schön geworden und ja, vielen Dank nochmal an Martin Wierig, dass er da dabei war. Und ja, viel Glück in Amerika und auch bei der anstehenden EM. Nochmal von mir. Und ja, wir haben, wie gesagt, zwei, drei kleine Audioschnipsel nochmal mitgebracht. Die könnt ihr euch gerne anhören und ich sage dann nochmal kurz was dazu. Bis dann. Gim, gim, gim. So, da ist er wieder, der Union 1861 Podcast. Heute live aus der Magdeburger Straße, aus dem Stadtwerke Sportpark. Wer sich jetzt denkt, Stadtwerke Sportpark, was ist das denn nun wieder genau? Die Magdeburger Straße hat seit gestern einen Namenssponsor, genau wie die Barbara Straße, KT Sportforum heißt, das wisst ihr ja vielleicht schon länger, ist jetzt auch hier der Namenssponsor quasi vorhanden.
Nichts mehr Zeit. Mit Wilhelm Matern.
Genau, Wilhelm Matern hat ausgedient, immer diese alten Namen. Und ihr habt ihn schon gehört, da ist er wieder, nämlich mein Podcast-Kamerad, der...
Danny, hi.
Schön, dass du da bist. Ja, was machen wir denn heute hier, Danny? Hast du den Plan?
Oh nö, du überhaupt nicht. Wir rennen hier einfach heute wild rum und versuchen Stimmen einzufangen vom Sole Cup, der endlich wieder mit Zuschauern ist, mit Remy, Demi, mit Highlife. Und wenn man hier sich so die Gegend anguckt, es füllt sich so langsam.
Genau.
Ja. Die Unioner haben ein paar Stände aufgebaut. Wir haben nicht Bogenschießen, sondern Bogensport. Wir haben Rudern. Was das da hinten ist, kann ich ehrlich gesagt nicht erkennen. Das ist ein grünes Zelt.
Da gehen wir nochmal gucken.
Da sitzen Menschen. Dann haben wir hier Kraftsport.
Genau.
Ja, E-Soccer haben wir. Schmitti, winkt mal. Hallo Schmitti. Ja, das könnt ihr jetzt nicht sehen, sondern nur wir.
Und dann haben wir ein besonderes Highlight. Genau. Volleyballer, die Handball-Speedmessung machen.
Ja. Und dann, weil sie es können.
Weil sie es können, genau. Ähnlich wie wir, weil wir es können. Und dahinter ist dann noch die Torwand. Der Micha Kröblin hat gerade geschossen und, glaube ich, nicht verwandelt. Ich habe zumindest Plumpen hören.
Wenn es plump macht, ist nicht gut.
Genau. Wie gesagt, wir nehmen euch heute hier ein bisschen mit. Gucken mal, was wir für Stimmen einfangen. Und ja, hoffen, ihr habt damit Spaß. Bis gleich. Gim, gim, gim. Ja, da haben wir auch schon unseren ersten Gast, die Dorena, ist hier heute bei uns. Die betreut den Zuschauercup, wenn ich das jetzt richtig im Bilde bin. Hallo Dorena.
Hallo.
Schön, dass du da bist.
Ja, ich freue mich auch, dass ihr da seid.
Du hast hier so ein wunderschönes rotes Zelt mit so einer richtig coolen Koffertheke, wenn ich das richtig sehe.
Ja.
Und du verteilst die Zettel an die Teilnehmer, an die Gäste, ja?
Richtig.
Und was könnt ihr da alles so Schönes machen?
Also es ist so, dass wir diesen Präsentationsstand zu jedem Jahr, wenn der Sole Cup ist, hier aufstellen. Und das ist ja eine Mitmachaktion, dass alle Sportler, die hier im Wettkampfmodus sind, sich präsentieren und alle Gäste, die kommen, können in den Pausen dazwischen sich selber aktiv beteiligen. Und es wird in diesem Jahr unterstützt von dem Amios Klinikum. Es gibt Preise, das heißt, hier geht es nicht um die Wertung, wer der Beste ist, sondern einfach Sport zu treiben, Freude zu haben, im Stadion zu sein, uns kennenzulernen. Abteilungen von Union stellen sich vor mit ihren unterschiedlichen Angeboten. Also für alle was dabei, die sogenannte Win-Win-Situation. Und einer muss alles verteilen. Und das bin in diesem Moment ich. Und damit es keiner übersieht, deswegen ist der Stand rot.
Ja.
Alles prima. Und jeder, der kommt, bekommt diese Wertungskarte, läuft durch und dann gibt es um 18.30 Uhr eine Siegerehrung, wer gezogen wird mit kleinen Preisen. Genau. Hauptsache, wir haben alle einen schönen Sonnensport.
Genau. Super, vielen Dank erstmal dafür. Dann gibst du mir jetzt noch so eine schöne Karte und dann kann ich mit dem Danny da gleich mal loslaufen und mal uns das Ganze nochmal aus der Nähe angucken. Vielen, vielen Dank.
Nicht nur angucken, sondern mitmachen.
Ja, das werden wir tun.
Es folgen die Interviews.
So, wir haben ja gesagt, dass wir ein paar Stimmen einfangen wollen und jetzt haben wir heute den Emanuel hier sitzen vom SV Halle. Hallo Emanuel.
Hallo, guten Tag.
Du hast ja heute hier Diskus geworfen, oder? Genau, und du bist in der U20, wa? Wenn ich da richtig
ja,
bin?
Ja, im ersten Jahr U20, okay. Also 18 bin ich. Ja.
Also ist das so dein erstes Mal hier heute in Schöneweg?
Ja, das war mein erstes Mal hier okay. Als Diskuswerfer. Ich war, glaube ich, schon in der Jugend in der U14 da. Uh-huh. Da lief es eigentlich auch nicht so gut. Also es war ein bisschen schlechtes Omen, dass es heute auch nicht lief. Also, aber, ja.
Okay. Was meinst du, woran liegt es? Also an der Location sicherlich nicht, oder?
Nee, die Location ist geil. Die haben auch gute Stimmung gemacht, die ganzen Leute hier. Aber ja, das war halt mein erster Wettkampf, nee, mein zweiter Wettkampf nach dem Kreuzbandriss und nach dem Muskelfaserriss.
Okay.
Und ich habe mich eigentlich ganz gut gefühlt heute, aber ich konnte das noch nicht so umsetzen, was mir mein Bundestrainer gesagt hat. Zumal ich auch momentan, also meine Trainerin hat sich mit Corona angesteckt und war halt auch nicht da und es war halt ein bisschen schwierig.
Okay. Aber
ich habe versucht, das Beste draus zu machen.
Okay. Waren schon schlechte Vorzeichen okay. Quasi da, aber gut, wenn du dich jetzt erstmal zurückkämpfen musst nach so einer Verletzung, das ist klar, dass das auch nicht gleich alles auf Anhieb funktioniert. Ja,
genau.
Wie waren deine Weiten? Wir rennen hier ja so rum und wir kriegen gar nicht alles richtig mit.
Ja, also meine Weite war 53. Die 53 Meter sind zwar die NK1-Norm, was eigentlich auch ganz gut ist, aber okay. Ich habe das halt auch schon letzte Woche geworfen. Und ich wollte das einfach bestätigen hier bei dem großen Wettkampf. Ist mir leider nicht gelungen, aber ich weiß, was ich drauf habe. Und morgen haben wir wieder einen Wettkampf hier in der Nähe in Einzelnen.
Mhm. Okay. Geht der Schlag auf Schlag.
Genau, dann bleibt ihr quasi heute Nacht hier und fahrt dann weiter nach Einzelnen.
Okay.
Und was sind so, wie muss man sich jetzt gerade vorstellen? Du bist ja jetzt 18, gehst du noch zur Schule oder bist du schon fertig?
Richtig, ich gehe noch zur Schule. Ich befinde mich in so einer Schulzeitstrecke, wo ich da 13 Jahre mache.
Okay.
Sprich, ich habe weniger Unterricht, mehr Zeit für den Sport. Aber ja, also nächstes Jahr mache ich mein Abi, zumindest probiere ich es.
Dann drück mir den Daumen.
Auf jeden Fall.
Cool.
Und ja, danach muss ich halt mal sehen. Also ich muss halt irgendwas finden, was mit dem Sport passt, weil ich will den Sport natürlich auch definitiv weitermachen.
Ja.
Ja, das wird schon.
Und hast du jetzt für dieses Jahr noch irgendein Ziel, wo du hin willst?
Es soll so ein Ländervergleich stattfinden in München. Die es nicht zur WM schaffen.
Ja.
Ich habe das jetzt eigentlich schon völlig abgehakt, aber es ist jetzt eigentlich schon, weil ich ja erstes Jahr 20 bin.
Ja.
Und bei dem Versuch habe ich schon einen wahnsinnigen Weltrekord geworfen.
Ja.
71 Metern. Und das ist halt mein Ziel. Und natürlich verletzungsfrei zu bleiben. Das größte Ziel von allen.
Ja, cool. Wie oft trainiert ihr denn immer? Bist du jeden Tag im Training?
Ja,
oder?
Ja, jeden Tag.
Von Montag bis Sonntag durch? Ja, oder?
Nee, nicht bis Sonntag, sondern also momentan in der Wettkampfphase haben wir von Montag bis Freitag Training.
Okay.
Und es gibt halt auch in der Vorbereitungsphase Momente bzw. Tage, wo wir bis Samstag trainieren. Also,
Okay. Boah, das ist natürlich ein ganz schönes Pensum. Und dann noch die Schule nebenbei. Ja, und das, was mehr Spaß macht, ist der Sport. Ne? Die Schule muss man irgendwie dann so noch mit hinkriegen. Ja?
Genau.
Okay,
gut. Nee, also wir wollten dich gar nicht weiter lange stören. Also vielen, vielen Dank, dass du uns ein paar Fragen beantwortet hast. Alles Gute für deine Ziele.
Genau,
für deine Ziele und
viel Spaß hier beim Gucken.
Genau.
Danke dir, wa?
Danke. Ja, das waren die zwei kleinen Interviews, die wir mitgebracht haben und das kleine Intro vom Sole Cup. Wie gesagt, das haben wir euch jetzt ja einfach mal mit reingeschnitten, dass ihr nochmal seht, wie motiviert wir waren. Das hat leider, wie gesagt, alles nicht so geklappt, aber wir kommen wieder. Das war nicht das letzte Mal, dass wir das versucht haben und ich denke mal, beim nächsten Mal haben wir eine andere Vorbereitung und sind ein bisschen mit mehr Elan und Plan dabei und dann wird das schon was. Vielen Dank auf jeden Fall an Emanuel Akbuani und Dorina Lorenz für die kleinen Einblicke in den Tag. Wie gesagt, beim nächsten Mal machen wir davon mehr. Macht's gut, bis bald.